Argument oder jede andere Meinung ist eine Möglichkeit, selbst auch nochmal wieder nachzudenken. Und das zuzulassen, finde ich, ist eine große Mut zu Persönlichkeit und daran dann kontinuierlich zu wachsen. Also das auf der persönlichen Ebene. Mhm. Und auf der, also jetzt für mich die professionelle Ebene, Papierindustrie, ist die Mut zu haben, Transformation zu betreiben. Mut zu haben, Sachen zu verändern. Also nicht still zu stehen, aber wirklich offen zu sein für Neues, diese Vision zu haben, die Haltung zu haben, das auch umzusetzen und auch in schwierigen Zeiten daran festzuhalten, nicht aufzugeben.
Ja. Mut zur Persönlichkeit, der Podcast von Shirin De Bruijn mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business.
Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Shirin, Expertin für Mut zur Persönlichkeit im Business und auf der Bühne. Und heute wird es einmal mehr persönlich, unternehmerisch, industriell und vielleicht auch ein bisschen belgisch. Meinem heutigen Gast bin ich bei den Vorbereitungen zum Richtfest der Modellfabrik Papier in Düren begegnet. Das war im April 2026. Das durfte ich da moderieren. Und damals war schon spürbar, hier entsteht nicht einfach nur ein neues Gebäude. Hier entsteht wirklich ein Ort, an dem eine ganze Branche Zukunft neu denkt. Und heute ist bei mir im Podcast. Und diesmal geht es nicht nur um Papierforschung oder auch Klimaneutralität. Es geht um den Menschen dahinter. Er ist nämlich Geschäftsführer der Modellfabrik Papier in Düren und baut dort mit seinem Team einen Forschungsraum für die Zukunft der Papierindustrie auf. Und das ist ein Ort, an dem eine wirklich traditionsreiche Branche nachhaltiger, energieeffizienter und mutiger werden soll. Und mich interessiert heute ganz besonders, wer ist denn der Mensch, der so ein Zukunftsprojekt führt? Ich kann schon mal sagen, es ist jemand, der sagt, Stillstand ist Rückschritt, der sich selbst hinterfragt, der sich weiterentwickeln will und der gelernt hat, dass man nicht immer allein allen gefallen muss, um wirklich wirksam zu sein. Und wir sprechen über Selbstreflexion, über Mut, über Anecken, über Führung und darüber, wie man eine Kultur aufbaut, in der Menschen wachsen können. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Peter Bekkaert.
Dankeschön, Shirin. Hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Hallo.
Schön, dass du da bist. Es ist dein erster Podcast.
Ist mein erster Podcast. Wow. Das erste Mal in einem Aufnahmestudio. Yes. Also ich freue mich richtig.
Ja. Mega. Ein Leben sollte immer Premieren haben. Das hat Brigitte Huber in meinem Podcast auch schon gesagt. Das ist super wichtig. Also insofern schön, danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Gerne. Und wir lernen dich jetzt erstmal ein bisschen kennen. Und bei mir ist ja Thema Mut zur Persönlichkeit, es muss natürlich persönlich sein. Deswegen, welche drei Hashtags beschreiben dich denn gerade am besten und warum?
Hashtag Expeditionsleiter, mhm. Hashtag authentisch und Hashtag leidenschaftlich.
Mhm. Jetzt musst du es erklären.
Jetzt erkläre ich es auch. Expeditionsleiter, mhm. weil ich mich vom Anfang an mit der Modellfabrik Papier als Expeditionsleiter bezeichnet habe. Mhm. Wir haben eine Vision, wir wissen, wo wir hinkommen wollen. Wir wissen aber noch nicht, wie der Weg aussieht. Mhm. Wir wissen auch nicht, wer uns alles auf diesem Weg begleiten mhm. wird und wie wir da hinkommen werden. Aber wir wissen, wo wir hinkommen wollen. Und deswegen habe ich mich schon sehr früh in dem Projekt als Expeditionsleiter bezeichnet. Und das trifft es sehr gut und ist immer noch Kern dessen, was ich mache, mhm. Die richtigen Leute zusammenzubringen. Mhm. Hashtag leidenschaftlich, weil ich für Themen brenne, ich sehr einfach zu begeistern bin und mein Interessensfeld sehr breit ist. Also ich interessiere mich an sehr vielen Themen. Mhm. Und wenn ich für was brenne, dann gehe ich auch richtig für das Ziel, für das, was ich erreichen möchte. Also bin dann richtig leidenschaftlich unterwegs, möchte gerne Menschen um mich herum mitnehmen. Mhm. Und ja, Hashtag authentisch, weil du hast es schon kurz anmoderiert, ich das ein sehr wichtige Wert und Eigenschaft bei Menschen finde, dass man authentisch ist, dass man zu sich findet und das auch leben kann und auch ja, sich so zeigt zu anderen, weil ich glaube, dass man so auch am besten anderen mitnehmen kann und überzeugen kann.
Mhm. Spannend, da tauchen wir jetzt mal ein, weil Gerne. Du hast natürlich auch eine spannende Geschichte. Und wenn man dich jetzt nicht über Titel, Funktion oder Projekt beschreibt, wer bist du dann? Wie würdest du dich, sag ich mal, dann vorstellen in der Runde. Würdest du deine drei Hashtags nehmen, ab jetzt? Oder hast du noch eine andere Art, dich vorzustellen?
Ich hatte schon im Vorfeld erzählt, dass ich Transaktionsanalyse gemacht habe. Mhm. Und da zum Beispiel würde man sich über die verschiedenen Rollen, die man hat, beschreiben. Also über die organisatorische, über die persönliche und über die professionelle Rolle, die man hat. Ich würde, wenn ich mich jetzt dir vorstellen würde, würde ich, glaube ich, eher mit meiner Vergangenheit anfangen und wo ich herkomme, also aus Belgien. Und als Kind von zwei Eltern mit drei jüngeren Schwestern, jemand, der in seiner Jugend schon immer sehr viel unternommen hat, der sehr viel Interessen hatte, sehr viel Aktivitäten neben des Schülerischen gemacht hat. Und da schon so eine Prägung mitgenommen hat, an vielen Themen interessiert zu sein, sehr breit aufgestellt zu sein. Und,
gut auf seine Schwestern aufzupassen als großer Bruder,
gut,
ne?
Gut auf seine Schwestern aufzupassen als große Bruder, Verantwortung zu übernehmen, aber nicht immer, ab und zu auch ein bisschen rebellisch zu sein, kreativ zu sein. Und gleichzeitig aber auch immer sehr viel, sehr, sehr beschäftigt gewesen und dann später auch gemerkt, dass das auch nicht immer gut ist. Also das ab und zu innehalten, ab und zu zur Ruhe kommen, war sicherlich nicht einer meiner Stärken. Und das habe ich später, habe ich eher in den letzten Jahren gelernt, ab und zu mal innezuhalten und den Pauseknopf einzudrücken.
So. Welche Stationen haben denn deine Persönlichkeit so am meisten geprägt? Hast du da so ein paar, weiß ich nicht, die du im Kopf hast, wo du sagst, das war ganz besonders?
Ja, also definitiv, also das, was ich gerade erzählt habe aus der Jugend, das alles mitzunehmen als Rucksack. Dann einmal das, also mein Studium in Löwen kombiniert mit in Frankreich. Also ich war unter anderem im halben Jahr im Montpellier. Das hat nochmal die Welt wieder ein Stück weit geöffnet, nochmal andere Perspektiven geboten. Hat auch ein Stück weit mit Freiheit, mit ein bisschen Ausbrechen zu tun. Und was mich auf jeden Fall auch geprägt hat, in den letzten, ja, vor 2,5 Jahren habe ich mich einerseits getrennt und ein Mitarbeiter von mir hat Krebs bekommen, ein junger Vater, und ist leider dann auch ein halbes Jahr später gestorben. Und das sind Ereignisse, die mich sehr geprägt haben, auch in den letzten Jahren dann.
Und da hast du wahrscheinlich gedacht, so jetzt oder nie, so ungefähr, ne? Jetzt traue ich mir vielleicht auch mehr zu. Also war das sowas, was dich dann auch befördert hat?
Jetzt traue ich mich mehr zu und auch das Thema authentisch sein, dich selbst sein, auch mal anecken und aber auch mal den Pauseknopf eindrücken, reflektieren und was ist wirklich wichtig im Leben? Wofür brenne ich? Was möchte ich umsetzen? Wo möchte ich meinen Beitrag leisten? Und so aufs Wesentliche zu kommen.
Ja, wo möchte ich meinen Beitrag leisten? Damit hast du mir eine wunderbare Brücke gerade gebaut. Welche Fragen beschäftigen dich denn so im Alltag? Womit beschäftigst du dich?
Ich habe zwei Kinder, 12 und 10. Das ist natürlich ein Thema in der Erziehung, wo man sich viele Fragen stellt, was auch immer wieder zu Selbstreflexion zwingt. So, die Kinder halten einen guten Spiegel vor.
Kinder sind gute Achtsamkeitstrainer, ne?
Sind auch gute Achtsamkeitstrainer, genau. Sorgen auch dafür, dass man regelmäßig kreativ sein muss, dass man auch überlegt, ne, was macht das jetzt gerade mit mir und wie will ich darauf reagieren? Einerseits, dann natürlich auch das, was in die Welt passiert, was in der Politik passiert, wenn man täglich Nachrichten liest, das tut was mit einem und dann immer wieder zu überlegen, okay, und was ist jetzt meine Rolle, was kann ich bewegen, was kann ich tun? Und an dritter Stelle dann sicherlich in neuer Partnerschaft Patchwork auch, wie gestalte ich das? Ist auch immer wieder ein Kreativworkshop und sehr interessant. Und dann natürlich meine professionelle Rolle.
Ja.
Die Gestaltung der Modellfreak Papier, das sehr schnell aufbauen eines Teams mit 25 Mitarbeitenden, aber auch mit Partner, die mitarbeiten. Das Ganze zu gestalten, ist etwas, wo ich auch sehr viel Energie und sehr viel Gedanken investiere, was aber auch unheimlich Spaß macht.
Was gibt dir denn Energie? Weil du machst ja wirklich, wir sprechen ja auch noch mehr über die Modellfabrik Papier, aber was gibt dir Energie gerade in diesen wirklich intensiven Zeiten des Aufbaus, der Unsicherheit?
Was mir am meisten Energie gibt, sind interessante, tiefgehende Gespräche mit Menschen. Da, wo man wirklich auf Augenhöhe kommunizieren und in Austausch gehen kann und gleichzeitig da, wo ich von anderen Menschen lerne, wo andere Menschen mich begeistern können und ich rausgehe und denke, boah, das war für mich wieder ein total inspirierendes, spannendes Gespräch, wo ich auch als Mensch wachsen konnte, wo ich was für mich mitgenommen habe. Das gibt mir unglaublich viel Energie. Also wir hatten ja zum Beispiel letzte Woche 3 Tage Expo mit der Modellfabrik Papier, enorm viele Gespräche gehabt mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen. Und da komme ich sehr energiebeladen raus aus solchen 2-3 Tagen, volle Inspiration für Themen, die wir weiter bearbeiten können. Also das gibt mir sehr viel Energie. Und wenn ich Energie brauche, dann würde ich zum Beispiel Sport machen, um da den Ausgleich zu finden, wenn es gerade dann doch mal zu viel ist, um da den Kopf frei zu machen. Und das sind viele unterschiedliche Sportarten oder auch einfach mal um ein Konzert gehen. Und
welche Richtung?
Sehr breit. Also von Alternativ über Elektro, über Indie, Rock, experimentelle Musik, Kleinkunst auch. Also bin ich sehr breit aufgestellt.
Stark, ja. Ja, und dass du sportlich bist, hast du bewiesen, weil du bist gerade bei rund 40 Grad durch Köln einige Kilometer zum Studio geradelt. Meine Güte, ja, ist heftig.
Ein bisschen gebraucht, um die Körpertemperatur wieder runterzukriegen.
Du hast auch schon öfter jetzt das Wort Selbstreflexion in den Mund genommen, dass du dich auch wirklich selbst reflektierst. Wie machst du das? Also hast du bestimmte Rituale oder, weiß ich nicht, Situationen, in die du dich hineinversetzt oder die du dir auch nimmst an Zeit, um dich neu zu erforschen? Wie kann ich mir das im Alltag vorstellen bei dir?
Also angefangen, oder ich habe schon immer sehr viel nachgedacht und sehr viel kritisch selbst reflektiert. Mhm. Ich habe irgendwann, wo ich noch bei Mondi gearbeitet habe und viel gereist bin, im Flugzeug mal einen Artikel in Fokus gelesen. Da ging es nicht um Mut zum Persönlichkeit, aber um Mut zum Ich. Mhm. Und da habe ich mir schon damals Notizen gemacht, weil mir das, ich gemerkt habe, so da ist was, da möchte ich auch für mich dran arbeiten. Ich habe dann einige Jahre später hier in Köln angefangen, eine dreijährige Ausbildung zum Berater in der Transaktionsanalyse zu machen. Und besonders diese drei Jahre waren sehr intensiv, weil in der Transaktionsanalyse geht es sehr stark um Selbstreflexion, um Okay-Okay-Haltung zwischen Menschen. Und da habe ich tatsächlich auch sehr viel über mich selbst, über meine Vergangenheit, über meine Muster nachgedacht. Und wie stehe ich so im Leben und was möchte ich auch verändern? Also wo möchte ich wachsen? Und jetzt würde ich sagen, heutzutage ist es im Alltäglichen. In dem Kontakt mit Menschen, in Gesprächen, in eine ruhige Minute, wo ich mit mir alleine bin. Also es gibt jetzt nicht den einen Moment, wo ich das mache. Es ist mehr in der Begegnung oder einfach dann in der Reflexion danach, was ist da gerade passiert? So, welche Interaktion hatten wir gerade? Da fühlte sich was nicht gut an, auch oft mit dem Gefühl auch, dass ich gemerkt habe, irgendwas war nicht richtig.
Irgendwas stimmt nicht.
Ja, ja. Und dann später drüber nachzudenken, okay, was stimmte da nicht? Und was war meine Rolle? Was war die Rolle des anderen? Und was ist da passiert? Und wie können wir da jetzt wieder rangehen? Oder wie kann ich da jetzt für mich selbst was rausnehmen und rauslernen?
Das finde ich zum Beispiel persönlich total wichtig, ne? Dass wenn man so ein Störgefühl in sich hat und merkt, irgendwas läuft da schief oder ich bin mit einer Situation nicht wirklich ganz zufrieden, und dann sich wirklich die Frage zu stellen, will ich das noch so durchziehen oder kann ich das auch wirklich beenden? Weil ich glaube, auch Mut zur Persönlichkeit kann man wirklich nur entwickeln, wenn man die Störgefühle irgendwo auch bearbeitet, ne? Und dadurch kräftiger wird, sozusagen. Genau, ja. Ne? Damit komme ich direkt zu einer Definitionsfrage, Peter. Du ahnst es wahrscheinlich, aber natürlich muss ich auch fragen, weil das ist wie das Wort Transformation oder Transaktionsanalyse. Man muss es mal definieren, damit man es versteht in diesem Kontext. Was heißt denn für dich Mut zur Persönlichkeit?
Ja, Mut zur Persönlichkeit ist für mich genau das, dass man zulässt, sich selbst zu reflektieren, dass man auf seine Gefühle hört, gegebenenfalls sogar auch die Gefühle ausspricht, weil das macht es auch für den anderen dann zugänglich, und dass man dann aus dieser Selbstreflexion sich weiterentwickelt und lernt. Also, dass man in der Lage ist, permanent sich zu entwickeln, zu lernen und das auch kundzutun, auch andere Menschen mitzuteilen, dass es nicht ist, dass ich heute was so betrachte und es nicht morgen neu betrachten kann, und sich offen zu stellen für andere Argumente, sich nicht zu verschließen. Also jeder andere Argument oder jede andere Meinung ist eine Möglichkeit, selbst auch nochmal wieder nachzudenken. Und das zuzulassen, finde ich, ist eine große Mut zur Persönlichkeit und daran dann kontinuierlich zu wachsen. Also das auf der persönlichen Ebene. Mhm. Und auf der, also jetzt für mich die professionelle Ebene, Papierindustrie, ist die Mut zu haben, Transformation zu betreiben. Mut zu haben, Sachen zu verändern. Also nicht still zu stehen, aber wirklich offen zu sein für Neues, diese Vision zu haben, die Haltung zu haben, das auch umzusetzen und auch in schwierigen Zeiten daran festzuhalten, nicht aufzugeben.
Ja, Papier, wir reden da auch gleich auf jeden Fall noch drüber. Ich muss nur jetzt noch mal kurz bei diesem Thema Persönlichkeit bleiben, weil das jetzt so schön passt. Stand dir denn, also weil das klingt jetzt alles so sehr einladend und auch positiv, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch herausfordernd sein kann, wenn man eben den Mut zur Persönlichkeit so auslebt, wie du ihn eben für dich auch definiert hast gerade. Bist du denn da immer auf offene Türen gestoßen oder bist du auch schon mal an die Wand geklatscht damit? Also weil so transparent auch über Gefühle zu sprechen oder auch ne, Emotionen oder ja auch selbstreflektiert zu sein und das auszusprechen, kommt ja vielleicht nicht immer gut an.
Auf jeden Fall. Auch ich bin schon an mehreren Stellen angeeckt und das sowohl im persönlichen Kontext als im privaten Kontext als im geschäftlichen auch. Also ich hatte vorhin die Trennung angesprochen, das ist ein Prozess, wo man sehr viel aneckt und im Nachgang kann man dann vielleicht so positiv drüber erzählen, aber im Moment selber ist man ja doch intensiv involviert und gibt es auch sehr unschöne Seiten. Und genauso im geschäftlichen Kontext, gerade wenn man verändert und wenn man Veränderungen herbeiführen will, stoßt es auch auf Menschen, die nicht verändern wollen. Oder die, für die das eine Bedrohung ist. Und ja, da bin auch ich schon angeeckt und auch dann ist halt eine Frage, sich kurz in die andere Person zu versetzen und dann zu überlegen, okay, was passiert da und wie kann ich trotzdem wieder aus dieser Situation herauskommen?
Lässt du dich dann abhalten von den Plänen, die du dann hattest, weil du denkst, oh nee, dann lasse ich das lieber, ist mir jetzt zu heikel oder legst du noch einen drauf und machst trotzdem weiter?
Also früher hätte ich mich an manchen Stellen auch davon abhalten lassen. Der Begriff Pleaser hat in gewisser Hinsicht auch auf mich zugetroffen, wo ich gerne gemocht werden wollte und die Themen umsetzen wollte, so wie alle anderen es wollen. Aber man lernt ja im Laufe der Zeit auch, dass man es nicht immer alle gerecht machen kann. Und dass man aber gleichzeitig trotzdem durch authentisch zu sein und durch klar zu kommunizieren und seine Ziele klar zu haben und die auch transparent zu machen, trotzdem dann auch die Menschen wieder mitnehmen kann. Also dass das am Ende doch auf Wertschätzung stoßt, wenn man diese Kultur und diese Werte so lebt. Ja. Und das habe ich für mich mitgenommen, dass das teilweise sogar besser angenommen wird, weil andere es wiederum schätzen, wenn man sich an gewissen Stellen klar positioniert und damit vielleicht dann erstmal gefühlt den einen oder anderen auch verliert, aber die wieder einfangen kann. Also heute würde ich sagen, es motiviert mich dann weiterzumachen, trotzdem zu versuchen, dass keiner über Bord fällt, dass man alle Leute wieder mitnehmen kann, so gut es dann auch gelingt.
Ja, wie schön, weil ich höre öfter, weil ich unterhalte mich ja auch viel über das Thema, ne? Und ich schnapp dann hin und wieder auch mal auf, Mut zur Persönlichkeit ist ja so eine Ego-Nummer, ist laut. Und sage ich immer, nein, es ist weder eine Ego-Nummer noch ist es laut, sondern es geht ja wirklich darum zu wissen, was kann man leisten für etwas Größeres als ich. Also das ist ja genau das, ne? Und dann ist es ja so, dass der eine das lauter macht, der andere macht es leiser. Wir können nachher mal feststellen, ob du laut oder leise bist. Aber das, ne, aber das ist sowas, wo ich sage, wie schön, dass du das auch in diese Industrie reinbringst, weil Papier, so, jetzt leben wir im digitalen Zeitalter. Man könnte meinen, was hat Papier da überhaupt noch verloren? Ich weiß, weil ich ja schon Projekte auch euch begleitet habe, aber auch die Drupa, ne, also auch die Zukunft der Papier- und Druckindustrie. Ich weiß um den Stellenwert des Papiers und dass das krass ist, ja, super präsent in unserem Alltag. Wir denken es nur nicht mehr, weil es einfach überall ist, ne, und es ist quasi. Aber trotzdem, sich für so eine traditionelle Branche zu entscheiden und die so ein bisschen umzuwirbeln und mutiger zu machen, ist ein sehr, sehr mutiger Schritt. Und auch du als Kopf der Modellfabrik Papier hast da eine super krasse und spannende Aufgabe. Ich weiß es, nur du kannst es besser erklären und ich lasse es dich auch erklären. Was passiert da jetzt gerade in Düren? Was entsteht da gerade? Mal so kurz und knackig, damit wir uns das ein bisschen vorstellen können, weil ich möchte mit dir ein bisschen in dieses mutiges Unternehmertum einsteigen.
Ja, sehr gerne. Es entsteht es ist bereits entstanden, ein Forschungsvorhaben aus der Papierindustrie gegründet. Also verschiedene Unternehmen und wissenschaftliche Institute haben sich zusammengetan, schon vor 7, 8 Jahren und haben festgestellt, Die Branche hat Herausforderungen, die Branche hat Themen, die Einzelunternehmen an sich nicht mehr alleine stemmen können. Mhm. Und deswegen haben sie entschieden, dass diese Unternehmen, diese Institute sich zusammentun und sie dafür ein neues Konstrukt bilden. Und das neue Konstrukt ist die Modellfabrik Papier. Es ist eine gemeinnützige GmbH, die aus Zuwendungen der Gesellschaft, und momentan sind das 24 Unternehmen aus Papier und Papierzulieferindustrie, mit öffentlichen Mitteln Forschung für die Industrie betreibt. Und unser Ziel ist 80% Energieeinsparung in der Papierfertigung, also ein sehr hohes Ziel. Die Papierindustrie ist energieintensiv, an vierter Stelle in Deutschland, was Energieintensität angeht. Und unser Ziel ist, dass wir disruptive Forschung betreiben. Also wir fangen in der Grundlagenforschung an. Wir wollen aber sicherstellen, dass diese Ideen, die wir generieren, diese Versuche, die wir in Labore, in kleinen Maßstab auf Technologieträger umsetzen, dann skaliert werden, fortentwickelt werden, bis sie dann in die Industrie implementiert werden. Also diese komplette Transformationsfahrt mitbegleiten durch alle TRL-Levels, also Technology Readiness Levels, hinweg bis Implementierung in die Industrie und eine Vision, die bis 2045 ausgelegt ist. Also eine langfristige Vision, die wir erfüllen wollen. Und ja, das ist einzigartig, dass teilweise Marktbegleiter, Wettbewerbe zusammen in einem solchen Konstrukt zusammenarbeiten und ja, ihr auch ihre Ressourcen einbringen und die Grundzuwendungen, die Finanzierung auch mitbringen. Ja. Gleichzeitig sind wir dann im Strukturwandel eingebettet, Ausstieg der Braunkohle, Papierindustrie hat viel Braunkohle eingesetzt, deswegen Düren auch große Cluster für die Papierfertigung, deswegen unser Standort in Düren und Förderung aus dem Strukturwandel.
Ja, super spannend. Also vor allem erfordert das ja wirklich auch eine Offenheit in der Branche, ne? Mhm. Also wie viel Persönlichkeit tut der Branche denn gut? Also du bist ja jetzt ein Kopf natürlich auch, der sehr viel Mut zur Persönlichkeit hat. Würdest du sagen, das fördert Innovation im gesamten Kontext oder hindert es, weil, weiß ich nicht, es eckt an oder Leute verschließen sich, kriegen Angst vor dir oder was ist, weißt du, so dieses Innovationskultur und Mut zur Persönlichkeit, verträgt sich das?
Definitiv. Also ich glaube, die Branche weiß wirklich, dass sie Transformation braucht, dass sie auch wirklich Schwierigkeiten hat und solche Persönlichkeiten, solche Menschen braucht, die das stemmen. Das stoßt natürlich bei manchen am Anfang auch auf Skepsism. Also man prüft da kritisch, was passiert da. Und manche, glaube ich, haben am Anfang auch gedacht, na, wir schauen uns das mal an, ob das überhaupt was wird. Ja. So, wir sind ein bisschen zurückhaltend. Aber ich kriege sehr viel positives Feedback über das, was wir tun und wie wir arbeiten. Jetzt weniger auf mich als Person, aber dieses ganze Netzwerk, was wir da zusammenbringen, welche Dynamik wir erzeugen, wie wir anders auf Themen schauen, wie wir vielleicht auch ein bisschen Umbruch für die Industrie erzeugen und eine neue Dynamik erzeugen in einer Branche, die ja doch ein Stück weit klassisch und kann man auch sagen, ein Stück weit konservativ ist, da wirklich einen neuen Drive reinzubringen. Und das macht mir unheimlich Spaß, dass wir das mit der MFB so machen können.
Ja. Und welche Eigenschaften von dir sind da ideal, um da frischen Wind reinzubringen? Kannst du das so beschreiben? Wie ein Zahnrad?
Ja, ich glaube auf jeden Fall, weil ich einfach offen für Neues bin, weil ich gerne Menschen ermutige, kreativ zu sein, weil ich neue Ideen zulasse, gleichzeitig aber auch immer den Fokus im Blick behalte, also dieses langfristige Ziel, also ich nenne das dann, sich nicht verzetteln und nicht zu viele Baustellen aufmachen, aber immer wieder prüfen, okay, welche Ideen haben wir, wo setzen wir jetzt welche Prioritäten und in welche Richtung wollen wir gehen? Also gleichzeitig Kreativität ermöglichen, viele Themen aufmachen und dann aber doch immer wieder den Fokus setzen und klar wissen, für welche Vision arbeiten wir, was wollen wir am Ende erreichen. Ja. Das sehe ich auch so als meine wichtigste Aufgabe und Rolle. Und die Menschen motivieren, bei uns mitzumachen und ganz, ganz wichtig, immer wieder diese Netzwerkgedanke auch pflegen und die leben. Also dass wir, es ist nicht nur die MFB als GmbH, es ist nicht nur ein Institut oder ein Gesellschafter. Die Ideen entstehen durch Menschen zusammenzubringen, durch unterschiedliche Kompetenzen zusammenzubringen und das auch wirklich zu betonen und daraus dann auch diese Erkenntnisse, die entstehen, auch wieder so hervorzuheben, dass es im Netzwerk entstanden ist. Und da glaube ich ganz fest dran. Also die richtigen Menschen zusammenbringen.
Und gerade ein Netzwerk entsteht ja auch und wird ja sehr fest dadurch, indem man sich auch im Netzwerk gesehen und gehört fühlt. Mhm. Ne? Also es kann ja nicht sein, dass nur einer im Netzwerk den Ton angibt und alle gucken wie so ein Guru da hoch, sondern jeder muss eigentlich das Gefühl haben, gesehen und gewertschätzt zu werden Teil dieses Netzwerks zu sein. Ne? Und das ist, glaube ich, auch etwas, was natürlich mit einer Multiplikation von Mut zur Persönlichkeit sehr schön möglich wird. Ne? Wenn man dann, so jetzt hast du vorhin gesagt, Veränderungen wirken auch auf die eine oder andere Person durchaus bedrohlich. Ne? So, du baust jetzt gerade ein neues Team auf, die eine ganze Branche verändern kann. Du hast auch gesagt, disruptive Technologien, nicht nur innovative Technologien, sondern wirklich disruptiv. Also da macht es was kaputt, damit was Neues entsteht. Wie würdest du sagen, was, weil wir haben ja auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die selber innovative Köpfe sind und Veränderungsprozesse auch gestalten, verantworten. Worauf kommt es an? Wie kriegt man das hin? Sowohl vom Team-Kultur-Spirit, ne, ein Team aufzubauen, als auch nach außen hin Partner zu gewinnen, um gemeinsam an dieser Veränderung zu arbeiten? Was sind so wichtige Bausteine dafür?
Das ist eine sehr gute Frage.
Ich meine, du hast
was denkst du, was wichtige Bausteine wären?
Also ich glaube, du hast schon einen ganz, ganz wesentlichen Punkt gesagt, ne, dass man ein Netzwerk wirklich auch als Netzwerk sieht, ne, und auch darauf achtet, dass man diese zusammenbringt und nicht nur einer sagt was und alle machen irgendwie nach, weil das kostet ja auch dich zum Beispiel, würde es sehr, sehr viel Energie kosten und auch Zeit kosten. Ne? Also du brauchst ja eine Mannschaft sozusagen, die diese Geschwindigkeit auch mit aufnimmt, ne, weil ansonsten kannst du ja auch disruptive Technologien nicht mehr realisieren, weil, warum, dann kommen andere daher und haben schon realisiert. Ne? Ja. Also Schnelligkeit, glaube ich, ist auch so ein absolutes Ding. Ne? Also irgendwie auch die Prozesse von einer Teamkultur kann ich mir vorstellen, also kannst du mich gerne unterbrechen, aber ich mache einfach weiter.
Ja, gerne. Mir sind schon zwei, drei Themen noch eingefallen.
Ja, vielleicht letzter Punkt, Teamkultur, glaube ich, ist auch total wichtig, schlanke Prozesse zu haben, nicht so ewig lange Abstimmungswege. Also weil, wenn ich an klassische Industrien denke und an konservative Führungsstile, denke ich immer daran, boah, ey, das dauert so ewig, da muss ich ewig fragen. Und das klappt einfach nicht im Innovationskontext. Ja. Ist schwierig.
Da würde ich gerne zwei Themen aufgreifen.
Ja, also gerne.
Einmal das Thema Kultur und Werte. Also was ich sehr schnell für mich, unter anderem auch durch die TA, aber nicht nur, in der Modellfreak-Papier mit angefangen habe, ist so ein Strategiemodell. Und direkt klar zu machen, okay, was ist unsere Vision, aber auch was ist die Kultur, was sind die Werte, wie ich arbeiten möchte. Und zum Beispiel habe ich jetzt in 3 Jahren ein Team von 25 Personen aufgebaut und das war für mich so die Basis. Unsere Kultur, unsere Werte, wie wir zusammenarbeiten. Damit erstmal die ersten Mitarbeitenden abgeholt, das gemeinsam gestaltet und das immer wieder zu betonen, immer wieder zu leben. Nach intern, MFB intern, aber auch nach außen. Also dieses Konstrukt der MFB mit momentan 7 wissenschaftlichen Institute, die mitarbeiten, 24 Gesellschaften, ist ein sehr komplexes Konstrukt.
Ja, super komplex.
Also auch die Stakeholder immer wieder abzuholen, immer wieder klar zu machen, wofür arbeiten wir. Wir haben in den letzten 2 Jahren nochmal ein Strategieprojekt mit unseren Gesellschaften gemacht, um sicherzustellen, dass wir alle eine gemeinsame Vision haben, dass wir wissen, wie wir was umsetzen wollen. Und das ist auch Teil meiner Rolle. Das einerseits, würde gerne darauf eingehen. Und dann das zweite ist Geschwindigkeit. Und was extrem spannend ist bei der Modellfreak Papier, ist, dass wir die Geschwindigkeit brauchen für die Innovation, aber wir arbeiten auch mit öffentlichen Mitteln. Und das Thema öffentliche Mittel, Förderung, ist nicht unbedingt dafür bekannt, sehr schnell zu sein. Also wir haben 2,5 Jahre, also Anekdote, in meinem Bewerbungsgespräch oder einem meiner Bewerbungsgespräche habe ich gefragt, ist die Finanzierung gesichert? Und dann haben die Gesellschafter gesagt, ja, die Finanzierung ist gesichert. Die MFB kann direkt durchstarten. Es war so, dass die Finanzierung, die Förderung letztendlich bestätigt wurde, aber die Anträge mussten noch gestellt werden. Es muss noch klar gemacht werden, welche Tätigkeiten, welche Investitionen können aus welchem Fördertopf finanziert werden. Und dafür haben wir 2,5 Jahre gebraucht. Wir haben aber gleichzeitig dann gesagt, okay, wir wollen nicht darauf warten, aus Eigenmitteln starten wir schon Projekte mit unseren Partnern, um das voranzubringen. Ja. Aber das ist das Thema Geschwindigkeit. Wir wollen schnell sein, wir müssen schnell sein, aber es gibt Rahmenbedingungen, wo wir immer wieder kreativ sein müssen und manchmal auch ein bisschen ausgebremst werden.
Ja. Und wie schaffst du es dann dennoch, sag ich mal, die Motivation im Team hochzuhalten? Also bist du da als Führungsperson auch in einer wirklich wichtigen Rolle? Also bist du so das Zugpferd oder verteilt sich das? Wie ist so die Dynamik bei euch dann im Team?
Ich glaube, das fängt auch wieder mit diesen Werten und Kultur an.
Ja, interessant.
Also das direkt am Anfang mit zu kommunizieren. Und ich sehe meine Rolle, ich habe früher meine Rolle immer so gesehen, als ich will mich selbst eigentlich überflüssig machen. Und ich möchte mein Team und die Menschen um mich herum so aufbauen, dass es theoretisch auch ein halbes Jahr ohne mich laufen könnte. Das ist immer so meine Vision gewesen, weil das bedeutet, dass die Menschen um mich herum genau das mittragen, was ich auch als Vision sehe. Und ich glaube, das gelingt uns gut. Und da hat jede Person eine super wichtige Rolle. Also wir sind sehr schlank aufgestellt, wir sind eine sehr schlanke Organisation. Und jede trägt da in diese Dynamik bei und hat seine eigene Rolle. Und zum Beispiel habe ich bei den Bewerbungsgesprächen bei jeder einzelnen Person gesagt, ich brauche Menschen, die über den Tellerrand hinwegschauen wollen. Ich brauche nicht jemand, der sagt, ich mache jetzt das und ich mache jetzt nur das. Gerade weil ich wusste, dass wir viel bewegen wollen mit einem schlanken Team, also mit einem eng aufgestellten Team, dass ich Menschen brauche, die bereit sind, ja, über den Tellerrand hinwegzuschauen und auch an neuen anderen Themen mitzuarbeiten. Und das ist uns bis jetzt, bin ich der Meinung, gut gelungen.
Was bringt dich denn total auf die Palme? Womit kannst du so gar nicht umgehen? Was bringt dich so richtig in Rage? Gibt es da überhaupt was? Oder bist du total aus?
Doch, gibt es. Ich muss jetzt kurz überlegen.
Also womit ich überhaupt nicht kann, ist, wenn man nicht integer ist. Also Integrität finde ich ganz, ganz wichtig. Also auch Loyalität, weißt du? Wenn man sich committet irgendwie auf ein gemeinsames Ziel oder und dann das Gefühl hat, naja, der andere oder die andere meint es gar nicht ernst damit, das finde ich ganz schwierig. Also auch wenn es ins Unehrliche abdriftet.
Ich habe gerade gedacht und genau das kam mir auch im Sinne. Wenn ich mit jemand zum Beispiel Themen vereinbare, wenn wir über ein Thema gesprochen haben und ich aber später merke, die Person ist nicht authentisch zu mir gewesen. Also die Person hat Absprachen gemacht oder hat nicht das gesagt, was er oder sie wirklich denkt und ich da später drauf komme. Und ich glaube, das hat dann wieder mit Effizienz und Ineffizienz zu tun. Ich dann das Gefühl habe, wir sind nicht effizient mit unserer Zeit umgegangen. Und ich habe das Gefühl, so ein Stück weit, betrogen worden zu sein. Oder wir haben nicht auf Augenhöhe geredet. So, es gab eine versteckte Agenda zum Beispiel. Und da habe ich immer noch meine große Schwierigkeiten mit.
Ja, gut, man muss das ja auch nicht ablegen, finde ich, nicht? Also so ein bisschen kann man ja auch mal sagen, bis hierhin und nicht weiter. Ja. Ich finde Grenzen setzen wirklich auch total wichtig, ne? Also auch ein Nein mal zu sagen oder zu sagen, nein, das akzeptiere ich jetzt nicht. Also es gibt vielleicht auch wirklich, du hast natürlich mit der Transaktionsanalyse und so hast du natürlich immer die verschiedenen Perspektiven in deinem Kopf, aber es gibt ja auch mal Situationen, wo man sich nicht einig sein kann, oder?
Also, ja. Definitiv.
Gibt's doch, ne? Gibt's. Genau, und da auch nicht dann der Pleaser zu sein und dann zu sagen, nee, dann halte ich das jetzt auch einfach mal aus, weil ich jetzt auch respektvoll gesagt habe, was ich davon halte, ist auch okay, oder?
Genau, und auch einfach zu sagen, okay, ich merke, wir sind uns jetzt nicht einig.
Ja, we agree to disagree.
We agree to disagree.
Genau. Haben wir auch wieder eine Einigung. ist wirklich so. Genau. Wo habe ich das denn? Ich habe irgendwann mal so ein Buch geschrieben, das war jetzt vielleicht ein freudscher Versprecher, man weiß es nicht genau. Aber da auch absolut bei sich zu bleiben und auch klar Grenzen zu kommunizieren, weil indem man seine Grenzen immer wieder verschiebt, zeigt man ja auch sich selbst gegenüber nicht wirklich Haltung.
Genau.
Ne? Also man kann ja nicht immer nur sagen, wie es geht, man muss es auch für sich selber tun. Ne? Das ist genauso wie, weiß ich nicht, ich mache jetzt dreimal die Woche Sport und dann fragst du dich nach 4 Wochen, wie oft habe ich Sport gemacht? Oh, einmal. Ja. Ist auch keine Haltung sich selbst gegenüber.
Ja. Und ich habe das auch in der Vergangenheit erlebt, auch in Konzernen, wo ich gearbeitet habe, wenn Führungskräfte keine klare Linie haben und heute linksrum sagen und morgen rechtsrum sagen und das dann noch zu zwei unterschiedliche Personen, dann kriegt man Dynamiken im Team, die man immer nicht mehr abfangen kann und die auch wirklich kontraproduktiv sind.
Ja.
Also da habe ich gelernt, klare Haltung, klare Linien zu setzen, Grenzen zu setzen und dass das auch gewertschätzt wird.
Ja.
Weil Menschen dann wissen, okay, bis dahin und nicht weiter und ab und zu auch, wenn Grenzen überschritten werden, das dann klar anzusprechen und das zu thematisieren, wird gewertschätzt in der Regel.
Peter, da hast du mir wieder so eine tolle Brücke gebaut. Weißt du warum?
Nee.
Weil mir kam gerade die Frage in den Kopf, als du gerade über Teamdynamiken gesprochen hast, was ist denn wichtig für ein Umfeld, in dem man sich auch weiterentwickeln kann? Also auch als Teammate von dir. Ne? Also was braucht ein Team für ein Umfeld, damit es florieren kann?
Vertrauen.
Das kann man jetzt rausgeschossen, ne?
Ja.
Das, klar.
Ich glaube, vertrauensvolle Umgebung. Vertrauensvoll bedeutet nicht, dass man sein komplettes privates Leben auf den Tisch legen muss, aber dass man weiß, in diesem Umfeld kann ich dies und das machen und habe ich das Vertrauen, dass letztendlich gut mit mir umgegangen wird. Ne? Zum Beispiel haben wir als Thema auch Feedback-Kultur gelebt und einer meiner Mitarbeitenden hat aus der Vergangenheit Feedback-Training gehabt und hat dann gesagt, ich mache jetzt bei uns im Team, bin ich bereit, Feedback-Training zu machen. Und cool. Dann hat jemand aus dem Team für uns allen Feedback-Training mit uns gemacht und das dann wieder zu leben. Also einmal, also wie funktioniert es theoretisch, ein paar Übungen zu machen, aber dann auch immer, wir haben uns großen Poster hängen, wie geht Feedback und ein paar Beispiele damit reingebracht und dass wir da immer wieder drauf zurückkommen können. Wenn wir merken, okay, hier funktioniert was nicht und neulich vor ein paar Tagen hat dann einer aus dem Team per E-Mail in dem Fall, wird natürlich immer persönlich bevorzugt, aber auch also so ein Thema reingebracht und da hat man direkt so diese Feedback-Kultur und Regeln drin erkennen können. Das finde ich wunderbar.
Stark.
Ja. Und das Vertrauen zu haben, dass wir sowas im Team machen können, dass jeder sich zeigen kann und weiß, wenn was kritisiert wird, dann ist es ja nur die Sache und nicht die Person.
Das ist es nämlich, oder? Das ist nämlich wirklich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, weil Kritik heißt ja nicht, dass man persönlich an sich, nur ist es ja auch so, wenn sich viele einzig und allein nur durch den Job definieren, den sie machen und dann im Job kritisiert werden, dann geht das natürlich wirklich an die Substanz. Genau. Ne? Dann geht das und auch da finde ich es immer ganz schade, wenn man nur als einzige Leidenschaft den Job hat, also auf lange Sicht, ne? Dass es mal Phasen gibt vielleicht, wo man etwas aufbaut oder auch wenn man ein Startup gründet, dass das natürlich erstmal, sag ich mal, ne, wie ein Baby ist irgendwie, was man großziehen muss, aber trotzdem immer noch eine Leidenschaft zu spüren, die mehr ist als das. Ja. Weil warum? Ich sag immer, es hat auch positive Kollateralschäden, ne? Also wenn ich halt was anderes gerne tue, wie Segeln oder ne, also irgendwie, weiß ich nicht, ich wollte schon Grand Prix sagen. Also wenn du mit dem Rad fährst, ja, aber coole Strecken, Tour de France, danke, genau. Ja, oder irgendein anderes verrücktes Hobby hast, ja, irgendwie, weiß ich nicht, 3D-Parcours-Bogen schießen oder so, finde ich irgendwie ganz nett. So, ne, das hat ja positive Kollateralschäden auf das, was du auch beruflich machst, weil du positive Stimmung mitnimmst und neue Impulse. Ne? Und wenn du halt nicht mehr lernst, und ich weiß nicht, ob unter euch auch jemand gerade zuhört, der auch in einer höheren Position ist und vielleicht auch nicht mehr so viel Feedback bekommt, weil als Geschäftsführer, ganz ehrlich, kriegt man jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig krass offenes Feedback, weil du bist halt der Oberchef. Ne? Oder wie ist es bei dir im Team? Kriegst du auch noch Feedback? Also wenn was nicht gut läuft, dass die Leute dann auch zu dir kommen und das sagen?
Ja.
Toll.
Ja. Ja, also super. Wenn Themen nicht das gut laufen, so wenn es Konflikte gibt oder so, kommen die Menschen oder meine Mitarbeitenden, aber auch extern, also unsere externen Partner und geben ihre Meinung und ich hole auch Feedback ein. Ja. Also wir haben also jährliche Feedback-Gespräche auch und da ist ein Passus drin, Feedback an mich.
Guck.
Wo ich meine Kollegen, Mitarbeitenden ermutige, ehrlich Feedback zu geben, zu was gut läuft und auch was nicht gut läuft, damit ich daraus lernen kann. Und noch eine Regel von Feedback ist, man lässt Feedback erstmal unkommentiert stehen und nimmt es dankend an und überlegt dann selber für sich später, was mache ich jetzt mit diesem Feedback. Und das finde ich sehr wertvoll und ich bin auch grundsätzlich jemand, nach dem Richtfest auch zum Beispiel, wo du wunderbar moderiert hast, dass ich mir nachher auch von ein paar Kollegen oder externe Personen Feedback einhole und frage, wie habt ihr das empfunden, wie habt ihr meinen Auftritt empfunden, was kann ich lernen und immer weiterlernen.
Ja, absolut, absolut. Ne? Ja. Und vor allem bei sich bleiben. Ne? Und das ist wirklich Gold wert, ne? Wenn du eine Unternehmenskultur geschaffen hast. Und das ist natürlich jetzt, wo du etwas Neues natürlich auch schaffst. Ich stell's mal als These dahin, ja, leichter, weil du was Neues aufbaust, oder denkst du, bestehende Unternehmen, die es schon seit 100 Jahren gibt, haben es genauso leicht und können ihre Teams einfach mal, was das Vertrauen angeht, so umswitchen, dass das funktioniert?
Ich habe ja schon beides erlebt und ich hätte jetzt immer behauptet, dass es neu zu schaffen leichter ist, weil ich früher ja Teams oder Unternehmen geleitet habe, wo es schon eine sehr alte Kultur gibt. Und dann gibt es Muster, dann gibt es Gewohnheiten, die über viele, viele Jahre gepflegt sind, die man versucht zu verändern, aufzubrechen. Das ist sehr schwierig. Man hat aber eine bestehende Organisation, worauf man auch wieder zurückgreifen kann. Jetzt habe ich das andere jetzt in den letzten 5 Jahren erlebt. Man baut was komplett neu auf. Das finde ich unglaublich spannend und schön, weil man direkt alles von Anfang an gestalten kann. Ich war aber auch ein Stück weit naiv, muss ich sagen, weil ich gedacht habe, wenn ich meine Werte, meine Kultur lebe, werden das alle um mich herum automatisch mitleben und mittragen, wenn ich das vom Anfang an so kommuniziert habe. Und habe festgestellt, nee, so ist es nicht. Jeder Mensch kommt ja wieder mit eigener Erfahrung, mit eigener Vergangenheit, mit eigenen Werten. Und das muss dann trotzdem nicht per se alles passen und zutreffen. Und kriegt man auch wieder Reibungsflächen. Und das kann man dann wieder einfangen. Aber insgesamt würde ich trotzdem sagen, es neu zu gestalten, ist leichter, als in eine Organisation zu kommen, die es schon seit 3 Generationen gibt und die eine eigene Kultur hat, wo man seine eigene Wert und Kultur anpassen muss an dem, was es schon gibt.
Ja, ja. Ja, weil ich arbeite ja auch viel mit mittelständischen Unternehmen, aber auch mit Startups zusammen. Ne? Und da merke ich auch gerade, wenn es in der Zusammenarbeit zwischen Startup und Mittelstand kommt, es häufig zu Reibung. Ne? Also weil die Kulturen so unterschiedlich sind. Ne? Und naja, zum einen könnte natürlich eine Startup-Kultur auch wie eine Frischzellenkur auf den Mittelstand wirken und umgekehrt, sag ich mal, diese bodenständige Souveränität könnte sich überschwappen auf die Startups, aber trotzdem gibt es diese krassen Reibungspunkte. Ne? Und da habe ich mir auch die Frage gestellt, ja, ich denke auch, dass es schon sehr schwierig ist, im mittelständischen Unternehmen oder Familienunternehmen da wirklich so einen neuen Swoosh reinzubringen. Aber jetzt habe ich zum Beispiel ja auch, du hast die Folge mit Stefanie Sänger ja auch gehört im Podcast, ne, bei mir. Und da war das ja auch, dass wenn du natürlich einen Generationswechsel hast, hast du natürlich die ideale Chance, um einen frischen Wind reinzubringen, ne? Und sich dann auch wirklich im Führungsstil zu unterscheiden zu dem, was es vorher war und seinen eigenen Weg zu finden. Also auch da nochmal ganz kurz die Empfehlung reinzuhören, nach unserer Folge natürlich.
Auf jeden Fall. Gerne noch kurz aufgreifen, also was natürlich bei uns super spannend ist, ist, dass wir einerseits die MFB haben, die ja so ein bisschen wie ein Startup ist. Wir fangen von null an. Es ist nicht ganz ein Startup, weil mit Finanzierung von Gesellschaft, mit Fördermitteln. Aber dann haben wir die Welt der Unternehmen, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die ja unsere Gesellschaften sind, die damit reinkommt. Wir haben die wissenschaftlichen Partner, die auch eine eigene Kultur haben. Und dann das ganze Thema Fördermittel. Also es ist unheimlich spannend, weil man unterschiedliche Welten mit unterschiedlichen Kulturen hat, die man zusammenbringt unter dem Dach der Modellfabrik Papier.
Ja.
Also das, ja, ist sportlich.
Ist sportlich, aber ich glaube, ich schaffe das. Also ich war ja da auch vor Ort und ich finde auch die Energie, die da vor Ort ausgestrahlt wird und allein schon, wenn man in dem Gebäude ist, ich finde, wie nennt man denn eure große Halle da?
Also das Technikum.
Das Technikum. Also wirklich, geht da mal vorbei. Also man darf ja auch gucken kommen. Ne?
Definitiv.
Und da gibt es ja auch einen Coworking-Bereich, glaube ich, auch speziell für oder so Büros, die irgendwann...
Und unsere, genau. Großraumbüros, die wir nutzen werden mit unseren wissenschaftlichen Partnern.
Ja, natürlich. Ja. Also man muss natürlich schon was mit der Papierindustrie zu tun haben. So ist das.
Das ist richtig.
Ja, aber ihr habt ja auch mal bestimmt in Zukunft mal so einen Tag der offenen Tür oder sowas. Also das müsst ihr auf jeden Fall machen. Weil das ist natürlich schon sehr, sehr spannend, wenn man sieht, was für Erfindungen da auch kommen, die ja wirklich eine Industrie total weiterbringen. Ne? Auf welche Erfindung wartest du denn? Also was hättest du denn gerne mal für die Papierindustrie? Hast du da irgendwas im Kopf?
Unser spannendes Großthema ist natürlich unter anderem derzeit Papierfertigung mit trockener Phasen oder semi-trockener Papierfertigung, wo man gar kein Wasser mehr braucht oder nur einen minimalen Anteil am Wasser. Und da haben wir erste Ergebnisse gemeinsam mit 2 unserer Forschungspartner, mit ITA von der RWTH Aachen und TU Dresden. Und das ist zum Beispiel ein total spannender Bereich, weil da haben wir ja auch schon physische Muster, die man in die Hand halten kann, wo man sieht, okay, hier ist ein Papier ohne Wasser entstanden.
Ja, ach mein Gott, das ist so, das Ding ist jetzt, ne, wenn man sich noch nicht mit der Papierdruckindustrie beschäftigt hat, denkt man sich so, boah, was sind das denn wohl für Themen, mit denen man sich da beschäftigt. Aber
was ist eigentlich dein Lieblingspapierprodukt?
Genau.
Weil gefragt haben.
Ich habe in dem Moment jetzt gerade auch drüber nachgedacht, weil zum Beispiel bei mir, ich frage mich, es gibt ja so Tinte, die wirklich schwer zu recyceln ist. Ne? Also auch Druckerschwärze zum Beispiel ist ja eigentlich richtig beschissen. Ne? Oder auch das Thema Klebstoff. Ich finde total spannend, wenn du diese Proteinklebstoffe hast, die sich abbauen, ganz normal abbauen und du nicht mehr diese Chemikalien zum Beispiel brauchst. Also eigentlich denke ich gar nicht so sehr nur an Papier, sondern an das, was mit Papier verarbeitet wird, um es zu haften oder um es zusammenzubringen oder um es lebendig zu machen durch Farbe. Das finde ich zum Beispiel. Also da gibt es ja schon wirklich coole Innovationen, die ich auch mitbekommen habe vor ein paar Jahren. Auch Familienunternehmen, kleinere Unternehmen, die hoffentlich den Großen auch mal so ein bisschen zeigen, wo der Hammer hängt. Also das fände ich halt auch toll, wenn natürlich dann durch so Institutionen wie eure eben auch, sag ich mal, die jungen Wilden oder die kleinen Wilden, es müssen auch nicht mal die jungen Wilden sein, die kleinen Wilden einfach auch wirklich eine Relevanz in der Branche bekommen, ne? Weil sie einfach richtig, richtig coole Lösungen haben. Ne? Und das ist dann, wenn man sich nur so mal einen Hauch mit der Industrie beschäftigt, wie spannend die ist, ehrlich. Also da leuchten meine Augen auch, ja, weil ich es wirklich spannend finde. Und ich habe im Podcast, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber das ist, liegt schon echt weit zurück, mit Soraya Kühne gesprochen. Und die sind unglaublich stark, was hochwertige Printprodukte angeht. Und sie hat eine Buchbinderei gekauft vor einigen Jahren. Okay. Ne? Und da fragt man sich ja auch,
heutzutage,
warum kaufst denn du eine Buchbinderei? Naja, die Antwort, die sagt sie dann in der Podcast-Folge.
Okay, diese.
aber das ist zum Beispiel auch, es bietet so viel, ne? Wow. Und es ist so schön, ein schönes Buch in den Händen zu halten oder ein Magazin. Das ist jetzt nur ja eine Facette von, ja, ne? Genau, aber insofern das, was das Papier lebendig macht, nachhaltiger zu produzieren. Das sind Erfindungen, die ich spannend finde.
Schön.
Also nicht Papier allein.
Ja.
Ja. Ja, ja, deswegen, aber du, ich könnte stundenlang, also wirklich, also wenn man sich einmal da rein sieht, also ich habe mir auch gerade wieder Papierbücher gekauft. Normalerweise lese ich mit dem Kindle, wirklich lange schon. Und aber jetzt ist es so, wenn ich Bücher gut finde, kaufe ich sie mir.
Toll.
Liest du auch?
Ja.
Was liest du so? Hast du gerade ein Buch, was du liest?
Romane. Ich lies gerade ein Buch über die Tour de France. Ich war hier bei Lit Cologne beim Vortrag von Jan Ulrich. Sehr inspirierend.
Ach, cool, der war da. Das habe ich nicht bekommen.
Genau. Ja. Und dann sowohl sein Buch als auch generell ein Buch über die Tour de France gekauft. Ja. Das lese ich zum Beispiel. Aber ich lese auch Romane. Also die Zeit ist begrenzt. Ich investiere auch viel Zeit in Sport. Deswegen fällt Lesen manchmal runter. Aber von Zeit zu Zeit und im Urlaub lese ich auch ein Buch und ich lese immer noch ein Papierbuch, natürlich.
Ein Papierbuch. Ja. Natürlich.
Aber ich finde es auch einfach von der Haptik, vom Lesen schöner.
Ja, ich habe das irgendwann echt abgelegt, aber wie gesagt, wenn es ein gutes Buch ist, dann kaufe ich es mir, weil dann möchte ich es auch haben.
Du bist natürlich auch viel unterwegs.
Ja, und dann ist das schon praktisch. Ja, ja, dann hast du 20 Bücher und nur ein Gerät, weißt du. Das ist halt irgendwie auch zum Switchen immer ganz gut, ne? Aber ich könnte stundenlang noch weiterreden. Aber wir machen jetzt mal eine kleine Blitzrunde, weil ich möchte da noch mal, dass du ein bisschen spontaner antwortest. Entweder ist es ein Wort, ein Satz oder ein Bild.
Ja.
Legen wir los?
Gerne.
Okay. Berge oder Meer?
Meer.
Stadt oder Land?
Stadt.
Halb voll oder halb leer?
Halb voll.
Laut oder leise?
Leise.
Was gibt dir Energie?
Menschen, Begegnungen.
Was raubt dir Energie?
Nicht zum Punkt kommen, nicht ehrlich sein, meine Zeit klauen.
Zeitdiebe.
Zeitdiebe.
Kennst du Momo und die Zeitdiebe?
Ja, kenn ich. Habe ich auch gelesen.
Das war meine erste VHS-Kassette, die ich damals geschenkt bekommen habe. Ja, ja. Ich fand das super. Cool. Jetzt sollten wir uns alle mal wieder angucken.
Ja, ne?
Wirklich, gibt's auf YouTube sogar.
Echt?
Na wirklich. Also damals war ja die Bildqualität einfach so, wie sie war und normal für uns. Aber wenn man sie jetzt guckt, das ist wirklich schlimm. Aber trotzdem, es ist total klasse. Ja, und so langsam, weißt du?
Ja,
das ist so schön.
Ich versuch's mal mit meinen Kindern, aber wahrscheinlich ist es zu langsam.
Kopf oder Bauch?
Das ist eine schwierige Frage.
Ja.
Eine Kombi von beiden. Mittlerweile mehr Bauch, zumindest drauf hören, aber am Ende auch immer wieder der Kopf einschalten. Nicht nur auf Bauch.
Plan oder Improvisation?
Improvisation leicht mehr als Plan, aber in meiner Rolle braucht man auch Plan.
Ja, ja. Ich habe schon gedacht, du sagst Improvisation mit Plan.
Ja.
Was bringt dich denn schnell zum Lachen?
Boah, Menschen, die witzig sind.
Du. Also Lieblingsmusik, du hast ein breites Repertoire vorzuweisen, aber hast du so einen Song oder eine Band oder einen Künstler, wo du sagst, boah, wenn ich den höre, kriege ich sofort gute Laune?
Nee.
Nee?
Nee, weil es sehr von meiner Stimmung und von wie ich gerade drauf bin abhängt, was ich höre und wirklich switche. Also ich kann nicht sagen, dieses Lied, das bringt mich jetzt in gute Stimmung. Das ist wirklich davon abhängig, wie ich mich fühle.
Cool, ja. Ein Ort, an dem du gut denken kannst?
Wald, draußen, Natur
Wald.
Oder auf dem Rad.
Ja, schön, ja. Was möchtest du noch lernen?
Was möchte ich noch lernen?
Ja, ich habe mal ein bisschen abgegradet, ne? Weil den Podcast gibt es jetzt 5 Jahre.
Vieles.
Ich habe mal so ein bisschen jetzt mal ein bisschen kreativer noch geworden.
Gleitschirmfliegen.
Gleitschirmfliegen, wirklich. Also lernen, nicht nur dabei sein.
Nee, lernen.
Lernen.
Machen.
Okay, also ja, wenn du Master bist, dann bin ich gerne dann mal Schüler, also ja, bin ich gerne Tandem oder wie nennt man also
das? Ne? Ja, Tandem, genau, Tandem.
Wow.
Genau. Also einen Anfängerkurs habe ich schon gemacht, ein paar Meter vom Boden geflogen und ja, wer weiß,
ja, krass,
wenn meine Kinder älter sind.
Wow. Ja. Was ist für dich ein unterschätzter Führungsstil?
Zuhören.
Mhm. Und ein Satz, den du dir öfter selber sagen solltest? Wir sind ja beim Thema Selbstreflexion.
Ja,
kannst du direkt
genau
mitnehmen für
ja,
dich? Ja. Also, kannst du direkt nach der Folge, kannst du?
Ab und zu noch etwas mehr innehalten.
Mhm. Okay. Vervollständige bitte den Satz. Papier ist für mich
ein wunderbares Produkt, was im Leben unverzichtlich ist, gleichzeitig aber auch sehr viel Kreativität zulässt.
Mhm. Zukunft braucht?
Braucht Innovation, Transformation und Mut zur Persönlichkeit.
Hast du einen Lieblingsort außer Wald?
Ja, auf dem Wasser.
Am Wasser?
Ja.
Segelst du oder fährst
Kitesurfen? Kitesurfen.
Ehrlich?
Ja.
Wow.
Und das habe ich wieder neu angefangen und ja,
da bist du ja schon ein bisschen mit dem Gleitschirm.
Da bin ich
schon mal unterwegs
dran.
Zumindest
genau,
musst du es hier am Zenit musst du
man
das
muss,
immer so
ja,
ausrichten.
Genau, richtig.
Dann hängen
ja,
los
ja,
und so, ne? Ich habe auch mal so ein Wochenende gehabt, ich war sowas von unbegabt. Also egal, ja, aber ich fand die Body Drag super. Ich
ja,
habe mich einfach übers Wasser
übers
ziehen
Wasser
lassen.
Ziehen lassen, genau. Das ist der Anfang.
Nee, das war das
ist,
Ende.
Ist aber wichtig, weil ohne Body Drag, wenn man mal das Brett verliert, kriegt man das Brett nicht wieder zurück. Also deswegen
so,
ist es so wichtig, den
okay,
Body Drag gut zu
ja,
beherrschen.
Ja, ich fange einfach hinten an, okay, weißt du, und ja, arbeite mich dann nach vorne, genau. Hast ja, du so ein Lieblingsessen?
Ich esse sehr gerne asiatisch, habe jetzt neulich unterschiedliche Salatvarianten kennengelernt, von Kürbissalat über asiatisch Hühnchensalat, aber bin sehr breit. Aber asiatische Küche finde ich sehr lecker.
Köstlich. Und auf welchen Drink lässt du dich gerne einladen?
Ich weiß nicht, ob ich das hier verraten soll. Ich habe vor ein paar Wochen mit Kombucha angefangen.
Und
genau, wenn ich dann sowas mache, dann versuche ich es auch direkt richtig zu machen und im Vollen und Ganzen. Schmeckt aber mittlerweile sehr gut am Anfang. Nee, eher nach Essig. Hätte man eher für ein Salatdressing nutzen können.
Aber ist ja sehr gesund,
aber
ne?
Es soll sehr gesund sein. Es ist nicht ganz wissenschaftlich nicht wirklich nachgewiesen, aber der Kopf macht es gesund. Also man, und wenn man es selbst gemacht hat. Genau, also das heutzutage. Ich trinke auch sehr gerne Tee.
Mhm.
Und wenn es mit Alkohol ist, dann Gin Basil, Gin Tonic
ja,
in die Richtung.
Okay,
ja,
dann haben wir jetzt ein Repertoire, haben wir jetzt, womit wir dich happy machen können. Sehr gut. Ja, wir kommen zur Schlussfrage, Peter.
Ja.
Und ich möchte immer gerne fragen, warum etwas wichtig ist. Ich habe mich aber jetzt dazu entschlossen und es dir noch gar nicht gesagt, dieses Warum umzutauschen in ein Wofür.
Ja.
Weil ich jetzt gerade selber in einer Ausbildung stecke zum systemischen Coach und da spielt die Frage Warum überhaupt keine Rolle, sondern ich muss es nicht verstehen, aber ich muss wissen, wofür willst du etwas ändern? Und deswegen bist du jetzt meine Premiere, in
Freu
der
mich,
ich nicht mal nach dem Warum braucht die Welt Mut zur Persönlichkeit ja, frage, sondern wofür braucht die Welt Mut zur Persönlichkeit? Und ich denke, dass deine Antwort da auch sehr gut zu passen wird.
Weil Mut zur Persönlichkeit dazu führt, dass man offen ist für andere Meinungen, dass man sich öffnet und darüber mehr Toleranz für das Andere und für das Anderssein bekommt. Und ich glaube, dass das ist, was momentan in der Gesellschaft zu kurz kommt und wir als Menschen zusammenleben und Menschen zusammen sich gegenseitig das Leben schöner und reicher machen können. Und dafür braucht es bei jeder einzelnen Mensch Mut zur Persönlichkeit. Und wenn man dasselbe lebt, in jeglichen Kontakt, in jeder einzelne persönliche Berührung, erzeugt man ja einen Multiplikator. Die anderen Menschen nehmen das wieder mit und das strahlt sozusagen über die Menschen, mit denen man Kontakt hat, wieder aus. Und da glaube ich dran. Und deswegen glaube ich, braucht diese Welt mehr Mut zum Persönlichkeit.
Mic drop! Danke dir, Peter. Danke
gerne,
dir. Das war deine Podcast-Premiere. Wie war es für dich?
Super.
Ja?
Ja, ich habe mich wirklich sehr gefreut darauf. Klar, ein bisschen Aufregung auch. Aber ich wusste, dass du einen wunderbaren Rahmen schaffst und ja, es war wunderschön. Hat mich sehr gefreut.
Hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt? Irgendwas, was du noch nicht loswerden wolltest? Grüße an die Familie. Nein, hast du noch irgendwas, was dir einfällt? Oder bist du happy?
Ich bin wunschlos glücklich in diesem Moment.
Ich hoffe, ihr seid auch wunschlos glücklich und habt uns gerne zugehört. Und ihr werdet unter mutzupersönlichkeit.de eine Übersicht finden von den verschiedenen Podcast-Folgen. Deswegen da einfach mal reinklicken. Und natürlich, wenn ihr uns jetzt zugehört habt, ihr könnt auch sehr gerne einschalten auf YouTube. Einfach Mut zur Persönlichkeit und Peter eingeben in die Suchmaschine da und dann findet ihr das auch sofort. Gibt auch eine Playlist, also insofern. Und gerne liken, das ist wirklich wichtig, weil ich habe gehört, dass je mehr Likes, desto noch bekannter wird das Ganze. Und die Welt braucht ja mehr Mut zur Persönlichkeit. Also insofern, helft alle mit. Wenn es Feedback gibt, super gerne an mich in den Shownotes und überall findet ihr auch Kontaktmöglichkeiten. Ihr findet mich in Social Media und Peter, dich werde ich auch verlinken überall in den Shownotes und im Blogartikel. Und ja, also in diesem Sinne, seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Shirin. Tschüss!
Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de als Video bei YouTube und bei allen gängigen Podcast-Diensten.